Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Mein Name ist Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Und mein heutiger Gast ist Marek Kraus, Country Manager Germany bei Luca. Wir sprechen zum Thema Gehaltstransparenz, Kulturwandel oder HR-Praxis. Hallo Marek, schön, dass du heute mein Gast bist. Willkommen.
Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir haben ja bei uns am Anfang des Formats immer die 5 Sätze zur Vervollständigung. Und so würde ich dich bitten, den ersten Satz zu vervollständigen. Gute HR-Arbeit ist für mich.
Ist eine Brücke zwischen den Unternehmenszielen, das, was das Unternehmen will, und den Bedürfnissen der Mitarbeiter.
Sehr gut. Ein herausragender HR-Dienstleister zu sein, bedeutet für mich,
wenn ich die Herausforderungen meines Kunden verstehe und wirklich auch die Probleme und die Herausforderungen, die dieser Kunde hat, lösen kann.
Wunderbar. Einen guten Arbeitgeber zeichnet aus.
Wenn das, was im Vorstellungsgespräch gesagt wurde, sich tatsächlich auch bewahrheitet.
Oh ja, ganz, ganz wesentlich. Spannend. Jetzt eine sehr persönliche Frage. Wenn ich noch einmal neu in den Beruf einsteigen würde.
Ich glaube, ich würde gelassener sein. Und vielleicht den einen oder anderen Umweg tatsächlich nehmen, den ich vielleicht nicht genommen habe, weil man, glaube ich, auch gerade am Anfang immer noch erkunden muss, was man eigentlich will und wo man eigentlich hingehört.
Kann ich super nachvollziehen. Ist da ganz wichtig. Absolut, ja. Dann lass uns dann nachher gerne nochmal drauf zurückkommen. Jetzt als 5. noch dein persönlicher Tipp an die HörerInnen.
Bleibt neugierig. Ich glaube, es verändert sich sehr viel, nicht nur in der HR-Welt, sondern generell in der Technologie. Und ich glaube, man muss sich auf neue Gegebenheiten einlassen können und auch umgehen können. Und deswegen ist Neugier sehr wichtig, glaube ich, für alle.
Sehr gut. Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir mehr über dich erfahren. Lieber Marek, stell doch dich gerne mal vor und auch Luca.
Ja, ich persönlich bin seit 2013 in der HR-Tech-Branche unterwegs. Und habe alles gesehen, von Recruiting, Payroll, in vielen, vielen Themen im Bereich HR beschäftigt, allerdings immer aus der HR-Tech-Brille. Das heißt, ich war immer bei Dienstleistern, die tatsächlich Software angeboten haben oder Tools angeboten haben, um diese Probleme zu lösen. Und seit 20 Jahren bin ich schon in der Softwarebranche tätig. Genau, und bin jetzt bei Luca. Luca ist ein Softwarehersteller für HR-Lösungen. Klassisch die gesamte Wertschöpfungskette von Recruiting über Onboarding, über die digitale Personalakte bis hin zu Payroll und dem ganzen Thema Talent Management, also Performance, Engagement etc. Und wir sind ein französisches Unternehmen, über 800 Mitarbeiter und über 10.000 Kunden und sind seit einigen Jahren jetzt in Deutschland tätig.
Und wir sprechen ja heute über das Thema Entgelttransparenz. Und wenn man da so ein bisschen liest, das heißt ein bisschen, momentan sind ja die Schlagzeilen überall voll auf Social Media, dann wird das Thema ja ganz häufig aus meiner Sicht extrem verkürzt dargestellt, so nach dem Motto, ja, dann ist es notwendig, Gehälter in Stellenanzeigen anzugeben. Warum ist das nicht nur falsch, sondern letztendlich auch überhaupt nicht umfassend genug?
Also ich glaube, dass es gesetzlich gar nicht vorgegeben ist, dass man die Gehälter in Stellenanzeigen preisgibt, sondern ich glaube, man muss frühestens oder spätestens im ersten Gespräch oder am Anfang des Bewerbungsprozesses tatsächlich transparent darüber sein, was man in dieser Stelle verdient. Aber es gehört natürlich viel mehr dazu. Also es geht nicht nur um, ich muss jetzt eine Zahl irgendwo reinposten, sondern es gilt dazu, quasi irgendwo zu verstehen, wie sehen meine Gehaltsstrukturen aus? Also was habe ich denn eigentlich für Rollen in meinem Unternehmen und was sind diese Rollen wert und was verdienen die Menschen? Und diese Transparenz gilt nicht nur in Stellenanzeigen, sondern die gilt natürlich auch innerhalb des Unternehmens. Ja? Und ich muss sicherstellen als Unternehmen, dass meine Gehaltsstrukturen fair sind, objektiv bewertbar und anhand von auch objektiven Kriterien aufgesetzt sind.
Mhm. Jetzt gibt es diese EU-Richtlinie ja schon eine ganze Weile. Deutsche Gesetz oder die Umsetzung fehlt noch. Aber das mal zurück zu den Ursprüngen. Warum hat man diese Richtlinie überhaupt aufgesetzt? Was soll sie denn bewirken?
Der Ursprung des Ganzen ist natürlich das ganze Thema Gender Pay Gap. Also immer so die Situation, dass, und das ist ja zum großen Teil auch empirisch belegt, dass Frauen in gleichen Berufen tendenziell weniger verdienen. So, und das versucht natürlich der Gesetzgeber aufzulösen, um Fairness herzustellen, was auch richtig ist. Und das, was der Gesetzgeber vorgibt, ist ja die Fairness damit herzustellen, dass Transparenz hergestellt wird. Das heißt, dass man tatsächlich, wie ich vorher gesagt habe, versteht, okay, für welche Funktionsbereiche habe ich welche Gehaltsstrukturen, was erwarte ich von den Mitarbeitern? Das können Soft Skills, aber das können Hard Skills sein in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und wie bezahle ich diese? Also welche Gehaltsbänder sind? Da gibt es immer, Gehalt ist nicht nur, kann man natürlich nicht nur objektiv oder subjektiv messen, sondern es gibt immer noch zum Beispiel das Thema Markt, also welche Mitarbeiter stehen mir zur Verfügung. Es gibt in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Gehälter. Also das Thema ist natürlich nicht so einfach, deswegen gibt es Gehaltsbänder. Mhm. Aber das, was der Gesetzgeber letztendlich von den Unternehmen erwartet, ist, dass man diese Transparenz eben herstellt und dass man sich klar darüber ist, wie man seine Mitarbeiter bezahlt.
Mhm. Das heißt, Gender Pay Gap, rein statistisch gesehen, ist es ja so, wie du sagst, dass Frauen statistisch gesehen weniger verdienen aus den unterschiedlichsten Gründen. Da reden wir jetzt nicht über Bereinigten und Nichtbereinigten, das ist uns jetzt mal an der Stelle gleichgültig. Die Frage ist ja eigentlich eher die, und manche stellen sich die ja auch und sagen, naja, wenn wir kein Gender Pay Gap haben wollen, es mag ja im Einzelfall auch mal umgekehrt der Fall sein. Also hilft dann sozusagen auch den schlechter bezahlten Männern diese Richtlinie und die Umsetzung?
Absolut, und darum geht's ja. Also das Thema Gender Pay Gap, das kann man immer so oder so sehen, und ich glaube, da gibt's auch immer es gibt Fakten dazu und das kann man sich nachlesen. Aber das, was der Gesetzgeber und das, worauf ich auch oder wofür ich Leidenschaft habe, ist letztendlich, dass man natürlich eine gewisse Struktur hat und dass man sich selber auch klar ist. Ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass Frauen weniger bezahlt werden, sondern es geht auch darum, wie gehe ich mit im Recruiting, wie strukturiere ich mein Recruiting und wie gewinne ich die richtigen Mitarbeiter. Und es geht teilweise auch darum, zahle ich vielleicht mal zu viel. Ich komme so ein bisschen aus dem SaaS-Verkaufsbereich, Account Executives, alles hochbezahlte Leute, teilweise überhitzt, hier in München vor allen Dingen. Da wurden Gehälter aufgerufen, das ist teilweise realitätsfremd, sage ich mal.
Okay. Ja,
und ich glaube, dass genau in diesem Bereich zum Beispiel auch durch solche Themen auch eine Bereinigung stattfinden kann, beziehungsweise die Unternehmen auch ein bisschen klarer sind. Was erwarte ich von den Mitarbeitern? Welche Erfahrungen, welche, wie gesagt, Hard- und Soft-Skills? Und wie bezahle ich diesen Mitarbeiter auch entsprechend? Also ich glaube, das ist nicht nur der Gender Pay Gap, sondern generell hilft es mir so ein Stück weit das Unternehmen oder kann es meinem Unternehmen helfen, faire, transparente Gehälter zu zahlen und damit vielleicht auch meine Gehaltsstrukturen fair und transparent zu halten, damit auch erfolgreicher zu sein.
Jetzt mag man ja eigentlich annehmen, dass Unternehmen sich schon immer Gedanken gemacht haben, wie verschiedene Jobs bewertet werden und wie sie bezahlt werden. Also konkret die Frage, wie sind denn heute Gehaltssysteme in Unternehmen in der Regel organisiert oder welche Unterschiede seht ihr da auch in der Praxis bei euren Kunden?
Ja, ich glaube, man kann das sehr stark segmentieren nach der Größe. Also bei DAX-Unternehmen spielt das Thema Entgelttransparenz wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle, weil dort schon eine sehr starke Struktur da ist und weil auch eine Transparenz da herrscht. Also man hat bestimmte Joblevel, man hat Funktionsbereiche, man hat Jobgrades und das Ganze ist in der Regel auch bei solchen Unternehmen öffentlich einsehbar. Also ich glaube, bei den Großen ist es gar nicht mehr so ein Thema. Ich glaube, das Problem ist so ein Stück weit, dass der Gesetzgeber die Grenzen immer weiter senkt. Aktuell ist sie ja bei 200 Mitarbeitern. Ziel ist, dass es vielleicht sogar noch bei kleineren Unternehmen so ist. Und ich glaube, gerade mittelständische Unternehmen agieren da noch sehr stark hemdsärmlich, sage ich mal, und die haben diese Strukturen nicht. Ich glaube, das hängt aber auch generell damit zusammen, dass HR in solchen oder in kleineren Unternehmen oft noch sehr hemdsärmelig behandelt wird. Also viel Papierarbeit, keine Strukturen. Ja, das sind HR-Leiter, oft einfach nur Administratoren, die dafür sorgen, dass Gehälter ausbezahlt werden. Aber wie Gehälter tatsächlich aussehen müssen, was erwarte ich von den Mitarbeitern, wie gewinne ich diese Mitarbeiter in Richtung Employer Branding? Ich glaube, das sind so strategische Themen, die gerade für mittelständische Unternehmen noch sehr weit weg sind.
Da würde jetzt perfekt auch der klassische Roast reinpassen an der Stelle, weil du gerade über kleinere Unternehmen gesprochen hast. Mhm. Ihr habt auf eurer Webseite einen Text stehen, an dem ChatGPT dann seinen Roast quasi festgemacht hat. Ich zitiere jetzt mal, da steht: Obwohl kleine Unternehmen oft nicht den formalen Pflichten des Entgelttransparenzgesetzes unterliegen, bietet es ihnen dennoch eine wertvolle Chance. Und da hat sich jetzt ChatGPT draufgestürzt und hat natürlich dann in seiner flapsigen Art gesagt, natürlich, in HR ist alles eine Chance. Fachkräftemangel, Chance. Kündigungswelle, Chance. Entgelttransparenzgesetz, Riesenchance. Fehlt nur noch, Payroll-Fehler sind wertvolle Touchpoints im Employee-Lifecycle. So,
kann man so sagen,
ne? Also ich meine, dass wir chancenorientiert sind, ist gut, aber vielleicht bringst du es nochmal auf den Punkt, wo genau liegen denn jetzt gerade für die Unternehmen, die ihnen eigentlich noch nicht diesen Pflichten unterliegen oder kommenden Pflichten unterliegen, dass sie es trotzdem für sich klären, sortieren, strukturieren.
Ja, also ich habe ja vorher schon darüber, ich glaube, dass das schon für alle Unternehmen irgendwo wichtig ist, zu verstehen, wie bezahle ich meine Mitarbeiter eigentlich. Also auch wenn ich darüber spreche, wie gewinne ich die richtigen Mitarbeiter, muss ich wissen, was zahle ich denn eigentlich, weil das Gehalt ist nun mal einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Hygienefaktor. Punkt. Also Obstkorb ist gut, der Firmenwagen ist gut, aber letztendlich geht's doch um den alten, guten alten schnöden Mammon, also das gute Geld. Ich glaube, dass es für alle Unternehmen eine Chance ist, tatsächlich solche Strukturen aufzubauen. Ich glaube, das ist aber eine Herausforderung, weil einfach die Zeit fehlt und der Fokus. Ne? Wie gesagt, ich glaube, dass viele mittelständische Unternehmen immer noch dann festhängen und sagen, okay, HR, ja, das kann vielleicht meine Assistentin machen oder der CFO macht das so ein bisschen mit. Ich glaube, dort wird das ganze Thema HR gar nicht strategisch gesehen. Und ich glaube, dass das aber genau so sein sollte, auch im mittelständischen Unternehmen, um letztendlich wettbewerbsfähig zu sein. Weil es sind ja letztendlich die Menschen, die die Produktivität erzeugen, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Und ich glaube, das wird halt nach wie vor in mittelständischen Unternehmen sehr stark unterschätzt. Und das, da spielt eine Entgelttransparenz und Gehaltsstrukturen, sage ich mal, im weitesten Sinn schon eine sehr entscheidende Rolle. Und deswegen glaube ich schon, dass so ein Gesetz, so schmerzhaft, wie es manchmal sein kann, oder wenn man darüber nachdenkt, was für Risiken man hat, ich glaube, das ist schon auch eine Chance für Unternehmen.
Jetzt hast du da zwei ganz spannende Begriffe gerade genannt. Es fehlt ihnen die Zeit und der Fokus. Wenn wir jetzt mal mit Blick auf die Zeit, ja, da würde man natürlich sagen, also wie viele Jahre hattet ihr jetzt Zeit, diese Richtlinie wahrzunehmen und zu sagen, da wird was kommen? Lass uns doch mal gucken, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich der Fokus, ne? Dass man sagt, oftmals braucht es einen Triggerpunkt, braucht es vielleicht auch einen Schmerz, der dann kommt, nämlich wenn ich eine Auskunftspflicht habe, spätestens dann muss ich als Unternehmen ja auch mal reagieren, ne, wenn meine Mitarbeitenden etwas wissen wollen. Und da schließe ich jetzt gleich die Frage an, natürlich, ja, wer muss sich denn jetzt eigentlich erst Sorgen machen und wer weniger?
Du meinst, welche Unternehmen sich Sorgen machen müssen?
Ja, oder unter welchen Voraussetzungen? Weil selbst wenn ich so ein System habe, du hast gesagt, bei den Großen gehst du davon aus, ist es weniger ein Thema. Gleichzeitig hast du schon einen spannenden Hinweis gegeben und sagst, naja, momentan der Markt, der zerhackt ja da so manches System. Da kommen dann Menschen ins Unternehmen rein, die passen eigentlich gar nicht da rein von der Gehaltsstruktur. Das heißt, die sind überbezahlt. Ja, muss ich mir jetzt dann auch Sorgen machen? Also sprich, in dem Sinne, muss ich den anderen dann weniger zahlen oder muss ich dann alle auf dieses Gehaltsniveau hochheben? Wer muss sich quasi Gedanken jetzt machen über was?
Ja, ich ehrlich gesagt glaube ich gar nicht, dass man sich so wahnsinnig viel Sorgen machen muss, unmittelbar. Die Frage ist ja auch, wie diese, das ist ja eine EU- Richtlinie, wie die dann in Deutschland tatsächlich umgesetzt, wie es sollen ja auch stärkere Sanktionen geben und da wird sicherlich viel passieren. Ne? Ich glaube, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, sagen auch einige, wird sicherlich sehr polarisiert gesehen, aber sagen einige, ja, das ist mal wieder so eine bürokratische Geschichte. Ne? Da kommt immer mehr Bürokratie auf mich zu. Ich glaube aber trotzdem, und das ist ein Thema und ich glaube auch generell die HR-Arbeit ist wichtig für mittelständische Unternehmen, weil das natürlich ein Wettbewerbsfaktor ist. Also eine gute Bezahlung, eine transparente Bezahlung, zufriedene Mitarbeiter und ein gutes Employer-Branding. Und ich kann gleich mal ein Beispiel bieten. Ich glaube, das wirkt sich auch auf den Erfolg des Unternehmens aus. Und wenn ich jetzt Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens bin, dann muss ich mir überlegen, gerade in der heutigen Zeit und im heutigen Wettbewerb und mit den Herausforderungen, die wir heute haben, muss ich mir überlegen, wie kann ich mich eigentlich wettbewerbsfähig aufstellen? Und was muss ich tun? Und da gibt es sicherlich Unterschiede. Und ich glaube, dass das schon, und ich persönlich habe da eine große Leidenschaft natürlich, ich glaube, dass es schon einer der Themen ist, mit denen ich mich beschäftigen sollte als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens.
Jetzt haben wir natürlich bei uns ganz viele HR-Verantwortliche im Unternehmen, die uns hören. Da sind ja auch ganz viele Mitarbeitende dabei. Und vielleicht klären wir das jetzt nochmal auf, weil die sagen sich, oh, Gehaltstransparenz. Das heißt also, ich erfahre demnächst, was alle meine Kolleginnen und Kollegen, mein Vorgesetzter verdient, weil alles transparent ist.
Ja, naja, wir sprechen ja von Gehaltsbändern. Also da gibt's eine Range und das ist ja so und für viele ist es ungewohnt. Beispiel tatsächlich bei uns und wir machen das seit 20 Jahren herrscht eine hundertprozentige Gehaltstransparenz. Das heißt, wenn ich ins Unternehmen komme, also bei uns zu Luca hier in München oder in Paris oder in Barcelona oder in Genf, dann sehe ich sofort das Gehalt eines jeden Mitarbeitenden von Praktikanten bis hin zum CEO. Also es herrscht eine hundertprozentige Gehaltstransparenz. Und was es tut, und ich muss ehrlich gestehen, das war das auch das erste Mal, dass ich in so einem Unternehmen eingestiegen bin, ist, dass tatsächlich viele Diskussionen wegfallen. Also auch so Flurgespräche, so ja, was der wohl verdient und sondern es ist völlig transparent und man diskutiert eigentlich, wir haben natürlich auch Gehaltsgespräche, ja, wenn es um Gehaltsgespräche geht, diskutieren wir faktisch über Soft Skills und Hard Skills. Also wenn du das und das erreichen willst, wenn du dich in dem Bereich entwickeln möchtest, dann ist das, was wir von dir erwarten, was du von dir selbst erwarten solltest und das ist der Entwicklungsweg dahin. Eine sehr transparente, objektive Diskussion und ist erstaunlich, wie viel Schmerz es wegnimmt.
Okay, klasse. Also gibt wenige Unternehmen wahrscheinlich, die das so extrem transparent machen. Ich schätze mal, dass dann eine gewisse Dynamik dann auch am Anfang, wenn man das einführt, erstmal passiert und dass es am Ende aber sich, sagen wir, die Wogen wieder glätten und das eigentlich sehr viele Vorteile hat. Wenn wir jetzt über Einführung von Gehaltstransparenz generell mal reden, unabhängig von der konkreten Umsetzung, wie auch immer sie dann aussehen mag, wo muss man denn jetzt da ganz konkret ansetzen? Also welche Bereiche, welche Prozesse muss ich mir anschauen?
Also zum einen muss man verstehen, welche Funktionsbereiche habe ich, welche Arbeitstätigkeiten habe ich, die muss ich einordnen in Joblevel. Also im Vertrieb wäre das, wir hatten das Beispiel vorher, wenn das Junior Account Executive, Account Executive, Senior Account Executive gibt, aber hunderte, tausende andere Berufe. Also ich muss so eine gewisse Struktur schaffen und ich muss mir natürlich überlegen, was erwarte ich von diesen Menschen. Das ist schon mal eine Aufgabe, da gibt es natürlich auch so Unterstützung von externen, aber es gibt auch viel Material dazu. Also das ist letztendlich eine Aufgabe, die man auch lösen kann. Und dann muss ich mir überlegen, wie bezahle ich diese Menschen? Das muss ich auch, das kann man auch objektiv anhand von Salary Grids im Sinne von Benchmarks. Also ich kann mir auch angucken, was wird denn im Markt an dem Ort, wo ich bin, für diese bestimmten Berufe bezahlt. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die jedes Unternehmen tun sollte, so eine gewisse Struktur zu schaffen und Transparenz darüber, was ich eigentlich, wie gesagt, jeden Mitarbeiter bezahlen möchte.
Jetzt ist es ja so, dass die Mitarbeitenden möglicherweise noch gar nicht wissen, dass HR sich jetzt schon seit Monaten teilweise in Unternehmen mit diesem Thema beschäftigt. Es ist auch in den Medien noch nicht ganz so, ja, präsent, klar, weil die Richtlinie gibt es eine ganze Weile, die hat gar keinen Nachrichtenwert momentan. Das Gesetz zur Umsetzung ist noch nicht da, das heißt, da die Medien stehen noch etwas still. Ich glaube, die große Herausforderung wird dann werden, wenn das Ganze kommuniziert ist, wenn es ein Gesetz gibt, dann wird es ja relativ schnell gehen. Ja, dann wenn die Medien sagen, hör zu, lieber Arbeitgeber, ihr müsst. Und alle, die das dann zum ersten Mal hören, die werden sowieso erstmal in ein Loch fallen, sagen, oha, das war mir gar nicht bewusst. Und der sensible Punkt ist vermutlich auch, wie sage ich es denn jetzt meinen eigenen Mitarbeitenden? Also ich muss die ja einerseits informieren über ihr Auskunftsrecht, dass sie auch nachfragen dürfen, dass sie sich in der Vergleichsgruppe vergleichen dürfen. Wie gehe ich das dann jetzt in der Kommunikation an, dass ich einerseits diesen Anspruch, also dass dem nachkomme, dieser Verpflichtung quasi darüber aufzuklären, aber jetzt nicht plötzlich Begehrlichkeiten wecke, dass man irgendwie sagt, wir wollen es auch so wie bei Luca, das ist total cool, lass uns doch alles transparent machen, ja? Wie gehe ich da vor?
Naja, man muss erstmal tatsächlich diesen Prozess starten, faktisch, um dann nicht überrollt zu werden und zu sagen, okay, ich muss das jetzt innerhalb von wenigen Wochen irgendwas umsetzen, was da vielleicht fehlerbehaftet ist und was dann weder dem Arbeitgeber noch dem Mitarbeiter was bringt. Zur Transparenz gehört natürlich auch dazu, dass man natürlich auch die Dinge wirklich anpackt und auch transparent darüber ist, dass man die Dinge anpackt. Ja, und es ist nicht alles perfekt und es wird eine Zeit dauern, aber es ist natürlich, uns ist klar, dass wir eine gewisse Verantwortung haben und wir bereiten uns vor. So, und ich glaube, auch eine offene, transparente Kommunikation ist sicherlich sicherlich förderlich. Ich würde das nicht im Geheimen, im Verborgenen irgendwie vorbereiten oder nicht vorbereiten und dann Big Bang-mäßig, sondern ich würde da einfach offen mit den Mitarbeitern sprechen, wenn das kommt. Uns ist das Thema wichtig. Wir wollen euch gut bezahlen. Wir wollen euch transparent und fair bezahlen. Und deswegen arbeiten wir dran. Ich glaube, das wird jeder Mitarbeiter wertschätzen.
Jetzt lass uns doch abschließend doch mal kurz ein bisschen Unterstützung geben. Was genau könnt ihr von Luca denn jetzt dafür tun, dass Unternehmen in dem Feld vorankommen?
Also typischerweise ist es ja so, dass wir mit Luca, und wir agieren sehr viel mit mittelständischen Unternehmen, nicht nur, aber sehr vielen mittelständischen Unternehmen, dass wir denen erstmal Zeit freiräumen, indem wir bestimmte Prozesse automatisieren. Das sind Lohnvorbereitungsprozesse oder das sind einfache Dinge wie Zeiterfassung, ja, oder generell das Thema, wie verwalte ich Mitarbeiterdaten, ja, oder wie kommuniziere ich auch mit Mitarbeitern. Und ich glaube, dass wenn man bestimmte Dinge automatisiert, strukturiert, digitalisiert oft, du wirst dich wundern, wie oft wir immer noch mit Menschen sprechen, die vor einer Wand mit Leitsordnern sitzen. Und wenn wir die Frage stellen, wo habt ihr denn eure Mitarbeiterdaten, dann heißt es hier. Hier, in den Leitsordnern. Also allein das Thema Digitalisierung, und wir sind im Jahr 2026 schon auf dem Thema. Digitalisierung, Automatisierung, wenn wir das wegschaffen, dann schaffen wir den Freiraum in den Unternehmen, sich auch mit strategischen Themen zu befassen, wie das Thema Entgelttransparenz, wie das Thema Employer Branding, wie das Thema Recruiting etc. Also das ist das, was wir tun und wie wir den Unternehmen letztendlich, wie die Unternehmen letztendlich unterstützen können.
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Gespräch mit Marek Kraus. Learning Nummer 1. Gehaltstransparenz bringt mehr Mitarbeiterzufriedenheit und ist ein Recruiting-Vorteil. Vertrauen wird damit zum systematischen Wettbewerbsvorteil. Learning Nummer 2. Luca selbst arbeitet bereits seit 2002 mit kompletter interner Gehaltstransparenz. Ob Ihr Unternehmen auch so weit geht, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Faszinierend ist die Idee allemal. Learning Nummer 3. Die neuen Regelungen zur Entgelttransparenz werden kommen und deutsche Unternehmen sollten jetzt handeln. Dabei ist es wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen für die anzupassenden Prozesse. Eine gute HR-Software unterstützt dabei immens. Herzlichen Dank, lieber Marek, dass du heute zu Gast warst bei Your HR Stage, dem Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir beide uns natürlich total über ein Like oder ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder. Bis zur nächsten Episode. Wir sagen Tschüss und vielen Dank.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.